Ich würde gern heute was sagen, so zur Tiefung unserer Reise. Also, im alten Tibet, vor 1000 Jahren, gibt es eine ganz markante Gestalt, die die Tibeterinnen und Tibeter sehr lieben. Und der hat gelebt an der Schwelle zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert, also 1052 ungefähr geboren, und Anfang des folgenden Jahrhunderts gestorben, und das ist Milarepa. Und der hat eine interessante Geschichte, die erinnert ein bisschen an uns. Also, der ist aufgewachsen als Bub in einer vielköpfigen Familie und wurde ziemlich bald Opfer von Gewalt vom Onkel. Es gab einen vermutlich ganz bösen Onkel, der die Familie auch bedroht hat und ihn eben auch, möglicherweise auch mit sexuellem Missbrauch. Also das Kind war traumatisiert. Und dann hat er entdeckt, dass er den Zugang hatte zu schwarzer Magie, dass er die Fähigkeit hatte, nur durch das Wirken seiner Gedanken Menschen umzubringen. Und seine Mutter hat das ausgenutzt, hat ihn instrumentalisiert und er hat eine ganze Reihe von dieser Verwandtschaft zu Tode kommen lassen durch Magie, durch seine Power eigentlich. Ich meine, wie wir im Nachhinein wissen, deutet sich hier die Wucht des Meisters an, aber hier noch in der Form des traumatisierten Kindes. Das heißt, er hatte die Erfahrung von Trauma, Opfer und Täter. Dann hat er das alles weggedrängt. Als Jugendlicher hatte er die Schnauze voll von Family, verständlich, und ist weg in die Berge. Und dort kam eine tiefe Inspiration zu, es muss mehr geben und der Shift zur spirituellen Reise. Und als erstes traf er auf einen Meister des Dzogchen. Das ist es gibt einen ersten Transfer aus Indien nach Tibet vom Buddhismus mit Padmasambhava beginnen, vielleicht für manche bekannt. Und die höchste Form, die kristallisierteste, die Kontemplationsform, könnte man sagen, ja. Also hinter allen Vajrayana-Praktiken und äußeren, inneren Yogas, die höchste Form, das reine Schauen, ist Dzogchen. Dzogchen heißt große Vollkommenheit. Alles, wenn du tief schaust, ist alles vollkommen. Und er traf auf solch einen Meister, und der Meister hat die Begabung des jungen Milarepa entdeckt und ihn unterrichtet und hat gemerkt, dass der ohne viel Umstände in diesen Zustand des absolut erwachten Schauens kommt. Da dieser Meister wirklich ein Meister war, hat er aber auch was anderes gesehen. Der Milarepa konnte so lang schauen, wie er wollte. Seine Traumata haben sich dadurch überhaupt nicht aufgelöst. Und dieser Meister hat ihn nicht missbraucht und gesagt, boah, du bist super, du kannst das, ey, cool, so einen habe ich gesucht, du wirst mein Nachfolger, sondern er hat gesagt, du musst zu jemand anders gehen, der mit dir arbeitet, mit deinen heftigen Aggressionen und deinem Trauma, das kann ich nicht, damit du deinen ganzen Weg machst. Also hervorragend. Und das hat er dann gemacht und stieß auf einen wuchtigen Lehrer, der heißt Marpa. Der lebte zusammen mit seiner Frau als Landwirt im bergigen Tibet und war mit allen wilden Kräften der Natur gesegnet. Und hatte seine Erfahrung, seine Teachings, seine Trainings bei einem indischen Meister in Europa über die Berge geholt, und Marpa gilt als Übersetzer, der hat aus dem Sanskrit Indischen damals ins Tibetische dann übersetzt. Marpa war ein wuchtiger Lehrer, der mit allen Wassern gewaschen war, und der hat ihn erst ziemlich heftig behandelt, also wie das halt damals üblich war. Heute würden wir es Psychotherapie nennen. Oder Encountergruppen, oder Puna oder dynamische, also solche Sachen. Ja? Und er hat ihn konfrontiert, wirkt von außen ein bisschen, was macht er da? Aber von innen her so dieses, das sich rauskristallisiert, dieses an Milarepa, was willst du wirklich? Willst du wirklich hier sein? Willst du wirklich erwachen? Willst du wirklich, dass ich dich begleite? Ja, dann musst du mit mir rechnen. Gut, und Milarepa ist durch diese ganzen Prozesse durch. Und Marpa hat dann in der Kernzeit viele Jahre mit ihm gearbeitet. Das finde ich wieder hochinteressant. Auch wieder eine Brücke zu uns. Mit zwei Praktiken. Mit Atemarbeit. Das ist im tibetischen Buddhismus vor allem auch Tummo, Feueratem im Unterbauch. Es entspricht ziemlich, also von der Wirkung her, entspricht ziemlich unserer tiefen Atemarbeit. Unsere ist ein bisschen noch weiter. Ja. Also Atemarbeit, Atempraxis, in die Kraft gehen, ist durchgelassen und sitzen in Stille. Shikantaza würde das Zen sagen. Reines Sitzen. Schauen ins nackte Sein in der christlichen Kontemplation. Ja, Stille, also das Jogchen im Grunde. Stille sitzen. So, und diese Kombi, und Marpa hat darauf Wert gelegt, von Marpa ist dieser tolle Satz, die Haltung ist die Praxis. Also Marpa hat darauf Wert gelegt, oder seine Einsicht war, dass wenn wir in der Meditationshaltung sitzen, die eine yogische Haltung, im Grunde eine Asana ist. Dieses Sitzen ist egal, ob am Boden oder auf dem Stuhl, aber dieses klare, aufrechte Sitzen. Dieses Sitzen bringt uns in die Form des Buddha. Das Sitzen ist die Praxis. Du musst nur das Sitzen fühlen und diese Haltung tut was in dir. Das war seine Idee. Und es nimmt die Übung zum Beispiel, die ihr gestern kennengelernt habt oder schon lange kennt, auf vom Zentralraum und dieses Sitzen in dieser Klarheit ist Grund eine Ausfaltung davon. Also Marpa hat mit seinem Schüler Milarepa mit diesen beiden Sachen gearbeitet. Wir könnten sagen, somatisch basierte Meditation plus tiefe Atemarbeit. Und mit der Atemarbeit hat er immer wieder die Sachen aufgewirbelt und mit der Meditation haben sie sich sortiert. Und irgendwann war er durch. Und irgendwann wurde er auch gesehen von seinem Lehrer Marpa als ein Erwachter, als ein Lehrer. Und dann hat er den Lehrer verlassen, hat sich bedankt, ist in die Berge gegangen, hat selber mal ganz viel meditiert und praktiziert und hat dann seine eigene Schülerschaft gehabt und im Grunde die Linie, die man heute die Kagyu-Linie nennt, also die Verbindung von Praxis und also intensive Arbeit an sich selbst und reinem Schauen gegründet. Das ist so die Story von Milarepa. Hat viele berühmte Schülerinnen und Schüler vorgebracht und so weiter. Hat was sehr, durch seine ganze Geschichte, was sehr Mitfühlendes, was, die Bilder sind manchmal ein bisschen androgyn, wo er das Weibliche und Männliche in sich verkörpert. Finde ich sehr, sehr schön. Von ihm wissen wir halt diese ganze Geschichte und seine Geschichte hat Ähnlichkeiten mit manchem, was wir auch erleben. Deshalb mag ich ihn sehr und mag diese Verbindung zwischen dem alten 1000 Jahre und heute. Was das zeigt, ist, dass wir die beiden Seiten, die wir sind, kultivieren sollten. Also es braucht, dass wir unser menschliches Gefäß mit Körper, Psyche, Mind, Emotionen, Traumatisierungen, Biografie, biografische Persönlichkeit, wie ich das nenne, ja, dass wir daran arbeiten, das ist das Gefäß für, wenn ihr so wollt, das Heilige, für das Sein, für das Göttliche, für das Unbedingte. Schauen, Chokchen oder Mahamudra dann später. Reine Kontemplation, reine Wahrnehmung, Awareness, was wir hier immer wieder auch machen. Ja? Wir sind, wie Graf Dürkheim schön sagt, doppelten Ursprungs. Und das ist, wir sind dieses Welt-Ich, dieses Wesen, das das Gefäß ist. Und einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der in dem, was wir hier tun, zentral wichtig ist, ist dieses endliche Gefäß, dieses konditionierte, biografische Personsein ist nicht weniger wert als das andere. Es ist nur anders. Es ist auch ein Ausdruck des Seins. Auch mit seinen Marotten. Nur, es braucht, dass wir daran arbeiten. Wir können das nicht überspringen, was man spirituellen Bypass nennt. Und die Extremauswirkung von spirituellem Bypass können wir sehen, wo Leute auf die Lehrer- und Lehrerinnen-Ebene kommen und sich für sehr erwacht halten, was sicherlich auch stimmt, aber nicht so an sich selbst gearbeitet haben, dass sie auf alle Herausforderungen der Gemeinschaft reagieren können, adäquat, und dann ihre alten Traumareste oder neurotischen Sachen oder Muster ausagieren an Schülern und Schülerinnen. Ein bisschen zum Missbrauch, aber kann auch was anderes sein. Kann auch einfach eine gewalttätige Art des Lehrens sein, die Leute zu öffentlich bloßzustellen oder was. Ja, und da wird es dann schwierig. Von daher ist diese psychologische Reifungsarbeit ein Essential für den ganzheitlichen Reifungsweg. Und natürlich nicht dabei stehen zu bleiben, sondern von Anfang an zu sehen, dass wir viel mehr sind als dieser psychologische Reifungsweg. Wir sind nicht nur diese biografische Persönlichkeit. Wir sind dieses tiefe, leuchtende Wesen. Wir sind die Präsenz des Lebens, des Seins, des Göttlichen. Das führt uns zu einer Reihe, ein bisschen was vor heute früh mit euch, also euch zu erzählen. Kommt zu einem zweiten Aspekt, die inspiriert ist von unterschiedlichen Lehrern, Lehrerinnen, und die ich zusammenfasse in 5 Weisen der Begegnung mit dem Sein. Jetzt klammern wir mal was Sein, das klingt so groß, ein bisschen ein, und wir können mal erst sagen, 5 Weisen der Begegnung mit irgendwas. Die erste Weise der Begegnung, ihr kennt das. Also, ihr kennt viel von innen davon. Die erste Weise der Begegnung, ich kenne was davon, ich höre was davon. Irgendjemand hat mir was erzählt. Ein Raunen, ein Buchtipp, ein Link. Du, guck mal, finde ich interessant. Das könntest du doch mal. Also, die erste Weise der Begegnung ist, dass ich davon mitbekomme über jemand anders. Lies doch mal dieses Buch, geh doch mal in diesen komischen Kurs. Gut, dann lass uns drauf ein. Und gehen selber hin und fangen selber an zu studieren und uns selber Wissen anzueignen und gehen vielleicht selbst in den Kurs oder informieren uns selber, machen uns selber auf die Suche. Die zweite Weise der Begegnung ist, dass wir selber Wissen, also einen unmittelbaren Kontakt mit diesem Wissen haben oder Einsicht oder Erfahrung. Ja, erste Weise ist vermittelt, ist oft die Inspiration, jemand stupft einen an. Du guck doch mal, das ist interessant, da habe ich was Schönes erlebt. Und die zweite Weise ist dann, okay, da hast du schon ein bisschen Feuer gefangen. Such's selber. Die dritte Weise der Begegnung ist, dass du in der Meditation sitzt und da sitzt und atmest und dich spürst. Und plötzlich in dir wird klar, du bist viel mehr als dieser physische Körper und deine Biografie. Da ist etwas in dir, das dich tief berührt und das dein Herz anruft und es mehr ist als das, was du von dir bisher gedacht hast. Das wäre die Innenerfahrung. Ich sage gleich was zu diesem Verhältnis. Genauso können wir erleben, zum Beispiel in christlichen oder Sufi-Traditionen, dieses Menschenlesen über das Göttliche, über Gott, über das Sein, über die große Wirklichkeit. So, und gehen diese Schritte auch. Und plötzlich ist die Erfahrung, wow, das gibt es ja wirklich. So ein erstes, Graf Dürkheim nennt es Seinsfühlung. Kann die Dichter eine Erfahrung bekommen? In anderer Sprache würden wir sagen, erster Touch mit Gotteserfahrung. Nicht mehr, und von da an kann dir keiner mehr weismachen, dass das nicht existiert. also wie das existiert. Das Wort existieren passt nicht, aber kann dir keiner mehr weismachen, dass es diese Erfahrung nicht gibt. Die Leute sagen dir, du wanderst durch den Wald, die Leute sagen dir, hier gibt es keine Rehe. In dem Moment, wo du ein einziges Reh siehst, weißt du, dass die lügen. Du weißt, es gibt Rehe. Ja, sowas ist das. Du weißt, es gibt das Sein in dir. Du weißt, es gibt was Numinoses, das über uns und unsere Welt hinaus ist. Almas nennt das das notwendige Erwachen. Also, wenn wir das nicht kennen, dann tun wir gut dran, uns dem zu öffnen. Wenn wir das Gefühl haben, niemand von euch tut das, aber sonst wärt ihr nicht hier, würdet ihr gar nicht so lange hier aushalten. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nichts als dieser physische Körper, mit dem Tod ist alles aus und ich bin nur diese Biografie und fertig, dann habe ich diese Erfahrung nicht. Dann mache ich mich auch nicht auf einen weiteren spirituellen Weg, außer es brennt halt in mir, dass ich suche nach dieser Erfahrung. Aber das ist deshalb notwendig, eine wichtige Erfahrung. Diese Berührung mit dem Heiligen, mit dem Sein, mit dem Göttlichen. Wow! Dann erfahren wir das als etwas, das entweder größer ist als wir oder in uns ist, auch mehr ist, als wir denken von uns. Wir erfahren es aber noch als, das ist in mir, also da bin ich und es. Das ist eine Art von Unterschied, von Dualität. Ich begegne, das ist die dritte Form der Begegnung. Ja? Die ist zwar intens, aber es ist wie eine Art Du, wie ein Gegenüber, wie ein anderes, das ich nicht bin. Wenn wir dem mehr und mehr vertrauen und spüren, wie das eine Wärme, die Liebe ist oft ein guter Zugang dazu, in vielen mystischen Traditionen ist, wie das eine Liebe zu uns hat, wie das lebendig ist, wie das was ausstrahlt, wie viele Mystikerinnen und Mystiker sagen, es sucht dich mehr, als du es suchst. Sehr schön, fand ich. Das Sein, das Göttliche, Gott sucht uns mehr, als wir es suchen. Ja, also es ist eine Aktivität von der Seite des Seins, logisch. Ja, oder auch in uns, das arbeitet in uns. Buddha-Natur arbeitet in uns. Und wenn wir das spüren, können wir dem mehr vertrauen. Und erinnert euch vielleicht an die kleine Übung heute früh mit der Erde. Da habe ich das präfiguriert ein bisschen. Dieses, du vertraust dem und spürst und schmilzt und die Grenze löst sich auf und irgendwann fühlst du dich eins mit der Erde. Das ist dieser Prozess. Und in der Mystik, Ost und West und spirituellen Tradition, haben wir dieses, das ist dann die vierte Stufe der Begegnung, dieses immer mehr Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und im Grunde ein Schmelzen der Grenzen, Schmelzen der Unterschiede. Und wir entdecken, dass der Unterschied zwischen uns und dem Sein im göttlichen Konzept ist. Nicht wir schmelzen, deshalb bin ich gegen dieses Wort auflösen. Was sich auflöst, sind Konzepte, aber die brauchen wir eh nicht dauernd. Manchmal schon, aber nicht immer. Hier jedenfalls nicht. Aber nicht wir lösen uns auf, sondern das Konzept von uns löst sich auf. Und das Konzept von Gott löst sich auf, ich sag's mal bewusst so wuchtig. Ja? Oder von Sein oder Leerheit. Wir haben die Idee von Leerheit. Aber das ist nicht Leerheit. Leerheit ist keine Idee, sondern Seinserfahrung. Und das löst sich auf und schmilzt und wir kommen in diese vierte Weise der Begegnung, das ist Vereinigung. Vereinigung mit dem Größeren oder nach innen hin, könnt ihr es genauso lesen. Nach innen hin, ich spüre, ich kann mich in dieses innere Leuchten, oder diese innere Präsenz, Präsenz geht gut, loslassen. Es gibt Momente, wo das sich eins anfühlt. Dann vielleicht wieder unterschiedlich, aber es gibt Momente, wo sich das eins anfühlt. Vereinigung, so, ist die vierte Weise. Und wo ich spüre, ich bin, eigentlich bin ich das. Auch wenn dann klingelt die Meditationswecker und dann bist du wieder, heißt ich wieder Satnam oder Ute oder wie auch immer. Ja, so. Und stehe auf und mache mein Tagewerk. Und je mehr ich das erfahre, je öfter ich das erfahre, umso mehr stabilisiert sich die Erfahrung. Und aus der Erfahrung wird erst blitzt es auf, erst ein Geschenk, wow, Durchbruch, super, genial, endlich erfahren. Und dann kommt es wieder, kommt wieder, und dann kommt es wieder, wenn du nicht damit rechnest. Und plötzlich setzt du dich hin, ist da. Das ist Verwirklichung. Das ist in dir, du bist es. Du kannst dich auf den Kopf stellen, bist du immer noch. Und irgendwann handelst du daraus. Es ist ein Prozess, der geht in der Regel über Jahre. Ja, so, sich Zeit lassen damit. So, und die fünfte Weise der Begegnung ist, dass wir erkennen, in dieser Erfahrung von Verschmelzen, eins werden, erkennen wir, hier gibt es keine Zeit. Und es gibt keine Zeit, in der ich das nicht war. Und es wird keine Zeit geben, in der ich das nicht bin. Das ist völlig zeitlos. Und das, was ich hier spüre, diese Essenz, diese göttliche Funke, diese Wesenspräsenz, das ist das, was ich immer schon war und immer bin und zeitunabhängig. Das ist mein tiefstes Wesen, aber ich war davon nie getrennt. Wie Willigis oft Meister Eckhart zitiert hat, hier hat mich niemand vermisst. Ich tauche ein in der Gottheit Grund und dort hat mich niemand vermisst. Ich war immer hier. Auch wenn ich mich auf meiner Suche, oft schmerzvoll getrennt, irgendwo rumgetrieben habe. Die Suche ist nichts anderes als eine Aktivität dieser Qualität, die wir zutiefst sind. Und dieses, das bin ich zutiefst, heißt natürlich nicht, das heißt Satnam, sondern Satnam ist eine Ausdrucksform dieses, was ich zutiefst bin. 5, 8 in der Begegnung. Und dieses zweite, also dieses fünfte, dieses Einssein, immer schon, beschreibt, nennt Almaz, der das gut auch wie so Landkartenskizzen, das grundlegende Erwachen. Also das Notwendige ist, dass ich das begegne. Wow, das gibt das Sein in mir. Und dass ich spüre, ich bin das, ich bin Atman im Yoga. Ich bin diese Wesensessenz. Ja, das grundlegende Erwachen ist grundlegend. Notwendig und grundlegend. Das ist mal so als Skizze. Macht daraus keinen inneren Kritiker. Ich müsste da schon sein. Sondern es ist einfach eine Landkarte für eine Landschaft, die du möglicherweise schon besser kennst, als dir klar ist. Vielleicht bist du schon weiter, in Anführungszeichen, kennst Erfahrungen, deshalb sage ich das. Weil das sind Erfahrungen, die uns nicht so in der Schule gelehrt werden. Und wo wir zu neigen, die ein bisschen wegzumachen oder nicht so zu beachten, etc. Und dem auch Intelligenz zu geben, dass wir es verstehen. Jetzt noch ein Schritt, also kommen wir so ins letzte Drittel vielleicht. Wir können, vielleicht erinnert ihr euch an unsere, also sicher erinnert ihr euch an unsere Atemreise gestern, aber vielleicht erinnert ihr euch an eine Passage, die ist nicht lang, die möglicherweise wart ihr in einem ganz anderen, in eurem Prozess, das ist völlig in Ordnung. Aber gibt es eine Passage, die ich natürlich bewusst eingesprochen habe, und zwar nach diesem Plateau, wo diese wuchtigen Musikstücke kommen, da gibt es ja dieses eine, wo ich euch hinlocke zur Essenz. Lass dich los, lass dich fallen, ganz nach innen, dein innerstes Essenz, das innerste Licht, den Punkt der Existenz. Und von wo aus? Das ist in der Mitte, ja? So, und dann geht die Musik ein bisschen runter und integriert und dann kommt ein Musikstück aus dem Film, Shades of Grey, so Musik. Und dann gebe ich etwas rein, dazu mag ich was sagen. Und das geht so, die universale göttliche Weisheit zeigt sich uns bisweilen, als alles durchdringend, alles umfassend, alle kosmischen Räume, die Universen und weit darüber hinaus. Das ist, was Ken Wilber nennt, Geist in der dritten Person, das Es, das große Es. Ken Wilbers Teaching heißt die drei Gesichter des Geistes. Das ist eins der genialsten Teachings von ihm. Das große Es, alles ist durchdrungen, oder letztlich auch gehalten oder ein Ausdruck des Seins, des Göttlichen. Dritte Person des Geistes. So. Dann kann es sein, bisweilen, ich habe es da halt in so einen geführten Text übersetzt, dann kann es sein, dass sich uns das Sein, die Fülle zeigt als das Absolute, dass wir nie sein werden, als diese konditionierte Persönlichkeit natürlich. Dass die Dichte von Präsenz wie ein Du bekommt. Und das ist die Weisheit, aus der die großen Traditionen, Religionen, mystischen Traditionen des Westens stark schöpfen. Und diese Qualität nennen viele dieser Traditionen Gott oder das Göttliche. Das große Du, das ist Geist in der zweiten Person als Gegenüber. Und dann kann sich das Sein zeigen in uns als die innerste Essenz und Totalität und Fülle dessen, wer wir wahrhaft sind. Buddhaschaft, Christusbewusstsein, Buddha-Bewusstsein, kosmisches Bewusstsein, wie auch immer ihr es nennen wollt. Erleuchtetes Präsentsein, das ist Geist in der ersten Person. Und das Tolle, finde ich, an Ken Wilbers Teaching an diesem Punkt ist, dass er nicht wertet. Er sagt, alles drei sind Weisen, wie sich das Absolute, wie sich das Sein zeigt. Wie sich Geist, das schreibt er immer in großen Drucklettern, also alles groß, wie sich Geist zeigt. Geist oder, er nennt es manchmal auch die drei Gesichter Gottes. Ja, also wie sich Geist zeigt, ist alles umfassend, alles durchdringend, kosmisch, transkosmisch. Es als absolutes Gegenüber, als Mysterium, wo die Sehnsucht unseres Herzens hinfloatet, die starke in der Mystik, und als tiefstes, innerstes in der Meditation oder wo auch immer, das haben wir stark in den asiatischen Traditionen, Atman, Buddha-Natur. Wow, das ist zutiefst, das ist zutiefst Bin, irgendwann fällt das Ich weg. Das ist, da haben wir nicht mehr das Gefühl, ich bin, sondern das ist Bin. Erste Person. Diese Sichtweise gibt uns einen spirituellen Zugang zur Multiplizität der Religionen und der verschiedenen Traditionen. Ohne, dass wir das eine gegen das andere ausspielen, bekämpfen müssen. Wenn das ein bisschen auch hat, wer den vielleicht gelesen hat, geht in die Richtung, nicht so brillant, finde ich, aber schon auch sehr gut, ist der Sebastian Peiner da, der indische Philosoph, du warst bei ihm, glaube ich, gell? Ja, indischer Mystiker, Zeitgenosse, ich war mal in seinem Ashram und das ist ein bisschen auch, also gibt viele, die das in die Richtung, aber ich finde das so klar und einfach an dieser Grammatik, erste, zweite, dritte Person, ich, du, es, aufbuchstabiert und ausgefächert, sehr hilfreich. Das wollte ich mit euch noch teilen. Komme ich langsam zum Abschluss. Wo könnte unsere Reise hingehen, wenn wir so aus diesem Machtfeld des Kritikers, der Richterin rausgehen? Hatten wir ja gestern schon, das Zugang zum Wesen, Punkt der Existenz und so weiter. So, jetzt hier heute nochmal den tieferen Blick mit diesen fünf Weisen der Begegnung mit unserem wahren Wesen oder dem Sein in uns. Das kann dahin gehen, ich finde ein wunderschönes Wort, wirklich schöne Beschreibung nochmal von Hamid Almas, The Pearl Beyond Price, die unbezahlbare Perle. Das bedeutet, dass wir spüren, dass unsere konkrete, biografische, konditionierte, menschliche Form mit all den Schrägheiten, Verrücktheiten, abgefahrenen, aber auch verwundbaren, verwundeten, geheilten, begabten, dass diese menschliche Form, das Gefäß, das Wahrnehmungsorgan für das Sein ist, für das Licht, für das Absolute, für das Göttliche. Du bist eine Präsenzhalterin des Göttlichen, die doppelte Natur des Menschen. Wenn wir das spüren, deshalb das Wort von Almas, wenn wir das erfahren, spüren wir, auch wenn die Reise natürlich unermesslich weitergeht, aber in einer gewissen Weise angekommen zu sein, im Sinne von, dieses Menschsein hat sich gelohnt. Was wir dann noch tun in die Welt, was wir bewegen, was wir noch machen, was wir aufbauen, installieren, verkünden, Bücher schreiben, etc., ist alles schön, aber es ist aus einer Freiheit. Das Wesentliche fühlst du, ist da. Ich sage es mal bewusst im modernen Wort, weil Almas es auch so verbindet, das ist der eigentliche Erfolg von Menschsein. Anführungszeichen. Erfolgsstreben, könnte man sagen, ist eine ein bisschen verirrte Coverversion von ganz Menschwerden. Dies, wenn wir spüren, das kommt zusammen. Und damit ist diese Totalerlaubnis zu allem, wie du bist. Manchmal ticken wir schräg und sind als schräg tickendes Gefäß drin, dennoch das Gefäß des Seins. Und das nähert sich natürlich einer Gestalt oder von Gestalten, wenn ihr in die großen Traditionen schaut, die wir kennen bei den großen erwachten Frauen und Männern der Geschichte, wo das Göttliche und das Menschliche zusammenkommt. Das heißt, das Ziel, und das halte ich für was sehr Wichtiges, also aus meiner Sicht und unserer Sicht, den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen wir unterwegs sind, das Ziel ist nicht, unser Menschsein zu verlieren. Ich würde sogar sagen, das ist leichter. Sondern unser Ziel, das Ziel ist, so wie ich das lese und verstehe, ist, dass ich in unserem Menschsein, mit einem ganz normalen menschlichen Leben, die Totalität ausdrückt. Und das ist die eigentliche Non-Dualität. Weil wenn wir weg wollen von der Verschiedenheit in die Einheit, ist die Einheit nicht die Einheit. Weil sie sich unterscheidet von der Verschiedenheit. Von der Welt. Erst dann, wenn alles in der Welt, was ach so verschieden ist und manchmal schmerzvoll verschieden, wenn das dazugehört, heimkommt, erfahren wir die wirkliche Einheit.